Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
In der Nacht vom Samstag auf den Sonntag spielt die Schweizer Nazi ihre WM-Viertelfinale gegen Argentinien. Mitten in der Nacht also. Und am Montag müssen wir alle wieder im Büro sein. Wie also planst du deinen Schlaf am besten, dass am Montag nicht völlig gerädert bist?
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Wissen wir es ja alle, 8 Stunden Schlaf wären optimal. Aber was, wenn wir jetzt mitten in der Nacht aufstehen? Ist denn gescheiter vorzuschlafen oder am nächsten Tag ein Siesta einzulegen? Und was hat das für einen Einfluss auf die nächste Nacht? Mein Name ist Fabi Schmid und ich will herausfinden, wie wir unseren Schlaf rund um das WM-Viertelfinal optimal planen können. Das mache ich heute zusammen mit Christine Blume. Sie ist Schlafforscherin am Zentrum für Chronobiologie der Universität Basel und der Universitären Psychiatrischen Klinik UPK sowie am Swiss Tropical and Public Health Institute. Frau Blume, herzlich willkommen im Durchblick.
Ja, merci vielmals für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Was passiert jetzt im Körper und auch im Gehirn, wenn man mitten in der Nacht für ein Fußballspiel aufsteht?
Also um 3 in der Nacht, muss man sagen, ist eigentlich so der denkbar ungünstigste Zeitpunkt zum Aufstehen, weil einfach die innere Uhr in unserem Hirn, die fördert zu dem Zeitpunkt einfach keine Wachheit. Man kann auch sagen, fast jede Zelle von unserem Körper schreit wie nach Schlaf. Also der ganze Körper ist einfach auf Schlafen eingestellt und eben nicht auf Wachsein. Und das führt erst einmal dazu, dass das Verwachen nicht so einfach ist, dass man müde ist, dass auch zum Beispiel die Unfallgefahr steigt. Also wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Velo oder auch mit dem Auto irgendwo zum Public Viewing geht, dann muss man einfach aufpassen, dass man da keinen Unfall hat. Das ist so das, was akut ist. Und dann wird man natürlich schon irgendwie wach. Aber ganz klar, man hat natürlich auch einfach zu wenig Schlaf. Und das merkt man dann möglicherweise auch am nächsten Tag noch.
Würde es dann eigentlich mehr Sinn machen, als wenn man durchmacht?
Nein, also ich würde schon empfehlen, den Schlaf, den man kann bekommen, zu bekommen, weil Schlaf ist immer besser wie kein Schlaf. Also selbst wenn es irgendwie nur 3-4 Stunden sind oder vielleicht auch 2,5, dann ist es immer noch besser, wie wenn man einfach überhaupt nicht schläft. Und jetzt haben wir natürlich auch den Vorteil, dass man am Sonntag ein bisschen Schlaf nachholen
kann. Wie kann man denn verhindern, dass man am Sonntag völlig gerädert ist?
Schauen, dass man ins Bett geht, wenn man das Gefühl hat, jetzt kann ich wirklich schlafen, also am Samstag am Abend, dass man einfach den Schlaf, der möglich ist, ausnutzt. Und dann aber auch, wenn das Match dann fertig ist und man kann nochmal ins Bett gehen und schlafen, dann würde ich empfehlen, einfach nicht zu lang zu schlafen, sich vielleicht sogar einen Wecker zu stellen. Vielleicht, also wenn man vorher schon geschlafen hat, vielleicht nur 2 Stunden, dass so die Spitze von dieser Müdigkeit und Erschöpfung weg ist. Aber dann braucht man einfach eine lang genug Zeit über den Tag, damit man am Abend wieder gut einschlafen kann. Weil wenn man jetzt den Fehler macht, dass man am Morgen dann sich nochmal ins Bett legt und dann bis um 2, um 3 oder so am Sonntag wirklich schläft, dann ist einfach die Zeit, wo vergeht, bis man dann am Abend wieder weggeht, schlafen, die ist zu kurz. Und das führt dann dazu, dass man eben am Sonntag am Abend nicht recht müde wird und dann zieht sich einfach das Schlafdefizit und die Rhythmusverschiebung ja länger.
Wie ist es zum Beispiel jetzt mit einem Powernap in der Pause?
Ja, also wenn man das kann und es leislig genug ist, je nachdem, wo man sich befindet, ist es vielleicht gar nicht so leicht. Das kann man natürlich machen. Vielleicht braucht man auch dann am Morgen nicht nochmal ein längeres Schläfchen. Ja, aber also kann man machen, man kann es aber auch lassen und einfach ja, die Situation und vielleicht auch die Atmosphäre geniessen, je nachdem, wie auch dann der Spielstand ist. Also da gibt es jetzt kein eindeutiges, sollte man machen oder sollte man nicht machen von mir.
Gewohnheitsbedingt ist es ja so, dass bei Public Viewings jetzt gerade oder allgemein Fußballmatchen ist man sich gewöhnt, mal ein Bierli trinken. Jetzt schon letzte Woche haben wir ein Spiel am Morgen um 5 Uhr schauen und da sehen wir so ein bisschen Kaffee und Gipfel. Wie wirken sich so Substanzen wie zum Beispiel Koffein oder Alkohol denn zu so einer Zeit aus auf den Körper?
Also beim Kaffee ist natürlich so, der macht in dieser Situation erst einmal wach. Ist vielleicht auch genau das, was man will. Macht aber möglicherweise auch ein bisschen schwieriger, wenn man dann nur mal schlafen will nach dem Match. Also wenn man dann um 6, um 7 Uhr nochmal schlafen will, dann ist es möglicherweise ein bisschen schwieriger, wenn man vorher einen Kaffee hatte, wie wenn man keinen hatte. Alkohol ist eigentlich eher etwas, was entspannt. Also es merken ja auch viele Leute, dass man, wenn man ein Gläschen Rotwein gehabt hat am Abend, dann, dass es dann zwischen mit dem Einschlafen ein bisschen leichter funktioniert, wie wenn man keinen Alkohol getrunken hat. Ist also in dieser Situation eher ungünstig, weil es einfach müde macht über die Entspannung, die es fördert. Bedeutet, ich würde eher empfehlen, vielleicht aufs alkoholfreie Bier zu wechseln, das ist ja auch eine Möglichkeit. Und ja, der positive Effekt, wenn man jetzt nur alkoholfreie Getränke zu sich nimmt, ist natürlich auch, dass man einfach am Sonntag wahrscheinlich ein bisschen fitter ist.
Nehmen wir an, die Schweiz gewöhnt jetzt im Penaltyschiessen, dann sind wir so um die 5 Uhr um voller Adrenalin. Wie ist denn das, wenn man so bei einem emotionalen Peak, wie kommt man von dem wieder oben runter, dass man nachher wirklich noch vielleicht, wie Sie gesagt haben, so plus minus 2 Stunden schlafen kann?
Also die Frage ist ja, wird man überhaupt runterkommen? Also wenn man wirklich mega Fan ist und da ganz, ganz emotional dabei, dann kann man das ja auch vielleicht geniessen. Und wenn man jetzt aber wirklich nochmal will, 2 Stunden schlafen, dann würde ich empfehlen, vielleicht einen kleinen Spaziergang machen, ein bisschen durchschnaufen. Und normalerweise sollte sich das dann aber auch recht schnell regeln. Und es ist Sonntag. Also wenn es nicht klappt mit dem Schlafen, dann ist es vielleicht auch nicht so schlimm. Dann kann man immer noch am Nachmittag einen Powernap machen, vielleicht in der Body oder so. Ja, es ist ja wieder heiß. Und ja, dann kann man es wirklich einfach geniessen. Also ich würde nicht fest irgendwie um den Schlaf dann auch kämpfen, sondern vielleicht eher die Situation geniessen und sagen, hey, es ist doch toll, hat Nazi da gewonnen. Und dann ist der Schlaf vielleicht auch gar nicht so ganz so wichtig.
Jetzt heutzutage schauen ja viele auf ihre Schlafqualität und tracken auch ihren Schlaf. Ist es jetzt für aus psychologischer Sicht vielleicht nicht so gut, wenn man am Sonntag auf die Uhr schaut, wenn man gut geschlafen hat?
Da würde ich auf jeden Fall mit einbeziehen, was da in der Nacht passiert ist und dass man aufgestanden ist. Ich meine, das ist ja auch selbst erklärend. Also, dass dann die Body Battery oder der Schlafscore oder wie er dann auch immer heisst, dass der dann nicht optimal ist, das ist ja zu erwarten, aber das muss ja nach so einer Nacht überhaupt nicht sein. Wie gesagt, man darf auch am Morgen noch ein Schläfchen machen, nochmal 1-2 Stunden. Das ist im Fall übrigens auch das, was ich nach der Basler Fasnacht mache. Das ist dann, wenn ich einmal im Jahr sehr früh aufstehe. genau. Oder eben ein Powernap am Nachmittag. Und man muss auch sagen, je weniger man in dieser Nacht schläft und dann auch am Tag, desto besser stehen die Chancen auf guten Schlaf und mehr Schlaf in der nächsten Nacht. Also da kann man dann schon aufholen.
Was ist jetzt generell wichtig für gesunden Schlaf?
Oh, ganz generell ist natürlich, also Stress ist ein ganz grosses Thema. Also Stress ist eigentlich wie so der grösste Feind vom Schlaf, kann man sagen. Weil man kann sich leicht vorstellen, Stress ist eigentlich ein Zustand, der uns ermöglicht, zu flüchten oder auch uns zu verteidigen. Und das ist natürlich ein Zustand, der maximal inkompatibel ist mit dem Schlaf, oder? Anders gesagt, wenn der Säbelzahntiger irgendwie vor meiner Höhle steht und ich will flüchten, dann wäre das Blödeste natürlich, ich würde einfach anfangen gähnen und könnte mich nicht mehr gegen den Schlaf wehren. Das wäre ein einfaches Opfer. Und aus dieser Perspektive ist eben auch der Stress, wo viele Leute natürlich heute erlebt. Ich habe manchmal auch so fast das Gefühl, es gehört fast zum guten Ton, zu sagen, hey, ich bin voll im Stress. Der kann den Schlaf stören. Und dementsprechend ist es einfach wichtig, dass man auch im Alltag immer wieder für wie so kleine Entspannungsinseln sorgt, dass man vielleicht auch nach seinem Stresslevel schaut und versucht einfach gerade am Abend dann auch ein bisschen runterzukommen. Aber Sie haben es auch angesprochen, Alkohol, Koffein sind natürlich Substanzen, die können den Schlaf stören. Also Alkohol tut zwar das Einschlafen erleichtern, stört aber den Schlaf im Verlauf der Nacht und macht ihn weniger erholsam. Koffein würde man empfehlen, so 6-8 Stunden, bevor man geht oder will schlafen, dass man da die letzte Tasse Kaffee einfach trinkt, damit der Körper genügend Zeit hat, das Koffein auch wieder abzubauen und das dann aber nicht den Schlaf stört. Wobei man muss sagen, auch gerade beim Koffein unterscheiden sich Menschen einfach, wie sensibel sie auf der Stoff auch reagieren. Hitze ist natürlich auch jetzt gerade ein ganz grosses Thema. Hitze stört den Schlaf, weil es sie verhindert, dass die Körpertemperatur in der Nacht absinkt. Das macht unser Körper eigentlich, indem er besonders über die Gefäße, in so Blutgefäße in die Hände und Füße am Obig Wärme an die Umgebung abgibt. Also ein bisschen so, wie wenn man im Winter das Fenster aufmacht und vor dem Schlafen nochmal richtig das Zimmer durchlüftet. So macht es eben unser Körper auch. Aber die Wärmeabgabe ist natürlich sehr eingeschränkt, wenn die Umgebungstemperatur schon hoch ist. Und das merken gerade einfach ganz viele Leute. Und nächste Woche wird es ja wieder heiß in der Schweiz, merken, dass das auf den Schlaf geht. Da kann man natürlich ein bisschen auch Strategien sich überlegen, wie man mit dem umgeht. Also alles, was der Körper bei der Wärmeabgabe unterstützt, kann man sagen, ist hilfreich. Also zum Beispiel, ich habe jetzt auch in der letzten Hitzewelle eine Wärmflasche mit Wasser gefüllt und die in den Kühlschrank da über den Tag. Und der kann man sich die am Abend an die Füße legen. Es ist eine angenehme Kühle, nicht zu kalt, weil das würde eigentlich eher dann einen gegenteiligen Effekt machen. Da gehen die Gefäße zu, man kann weniger gut Wärme abgeben. Aber so eine Kühle, Wärmflasche oder eine Kühlflasche kann dann gut dabei helfen, den Körper bei der Abkühlung unterstützen. Auch Fußbäder, Handbäder, eine lauwarme Dusche kann auch unterstützen. Genau, das sind so die Tricks, die ich dann auch anwende, abgesehen natürlich von Ventilatoren und einfach dann nach gut lüften und versuchen, die Wohnung abzukühlen.
Sind die 8 Stunden Schlaf eigentlich immer noch das Mass von allen Dingen?
Nein, also internationale Empfehlungen sind 7 bis 9 Stunden pro Nacht. Und man muss sagen, die individuell benötigte Schlafdauer, die ist einfach von Mensch zu Mensch verschieden. Also, es gibt Leute, die mit 7 Stunden pro Nacht sehr gut auskommen und keine Müdigkeit am nächsten Tag verspüren. Ich persönlich, ich brauche 8 oder vielleicht sogar besser 8,5 Stunden, damit ich echt am nächsten Tag richtig ausgeschlafen bin. Das ist einfach eine Spannweite. Man kann das auch nicht trainieren oder verändern. Also, man kann nicht trainieren, weniger Schlaf zu brauchen. Aber es gibt eben die Individualität. Und wenn jemand sagt, 8 Stunden, das ist einfach zu viel für mich, das schaffe ich überhaupt nicht, dann ist das genauso gut, wie wenn jemand sagt, also ich brauche eigentlich pro Nacht eher so 8 bis 9 Stunden.
Kann man Schlaf eigentlich wie ein Sparkonto anschauen? Das heisst, also unter der Woche zahle ich darauf ein und am Wochenende wird davon gezerrt?
Nein. Also ganz so einfach ist es nicht. Also wenn man sich Studien anschaut, wo zum Beispiel gerade das Muster von weniger Schlaf unter der Woche und am Wochenende nachholen sich angeschaut haben, also das ist ja das Muster, was ganz viele Leute und ehrlich gesagt mich eingeschlossen auch haben, dann muss man sagen, die Mortalität, also letzter Endpunkt, der steigt dadurch nicht, dass man eben genau das Muster hat, wo man unter der Woche ein bisschen weniger schläft und dann am Wochenende nachholt. Könnte man sagen, ja, also das ist ja schon mal irgendwie Good News. Aber es gibt dann auch Studien, die zum Beispiel genauer schauen auf der Stoffwechsel und wo eben dann findet, dass wenn man da ja so wie so ein Marker auch für Diabetes Typ 2 sich anschaut, dass es dann eben so ist, dass der Schlaf nachholen am Wochenende, das, was man unter der Woche da verloren hat oder auch mit seinem Körper angestellt hat, dass man das nicht vollständig kann ausgleichen. Und je nachdem, wie stark das Schlafdefizit ist, was man aufgebaut hat, ist es einfach so, dass eine Nacht und vielleicht auch 2 Nächte nicht vollkommen ausreichend sind, um den Schlaf nachzuholen. Das heisst, die Empfehlung ist wirklich, möglichst jede Nacht ausreichend zu schlafen. Aber ja, man kann auch ein bisschen Schlaf nachholen. Das macht unser Körper auch ganz automatisch. Muss ich sagen, also es wäre ja auch schlimm, man kommt dazu, ein Schlafdefizit nie nachholen. Das entspricht ja nicht dem Gefühl der meisten Leute.
Was genau ist die Wolfsstunde oder anders gefragt? Viele Leute wachen ja manchmal so zwischen 3 und 4 einfach mitten in der Nacht auf und wissen manchmal gar nicht wieso. Und das manchmal so, also bei mir ist es manchmal so, dass ich dann wie so eine Woche lang wirklich jede Nacht immer so Punkt 3 und dann logisch, dann schlafe ich aber wieder ein.
Genau, also man sagt dem eben Wolfsstunde, ich weiß gar nicht genau, woher das kommt, vielleicht sind da 12 Hühner oder so. Erleben viele Leute und ich muss sagen, aber es ist ein Phänomen, was man sehr gut eigentlich kann erklären. Es ist nämlich meistens so der Übergang von der ersten zur zweiten Nachthälfte. Und jetzt muss man wissen, dass der Schlaf in der ersten Nachthälfte anders reguliert wird oder ein bisschen anders reguliert wird, wie der Schlaf in der zweiten Nachthälfte. Wenn ich am Abend schlafe, dann habe ich das, was wir sagen, dann, ich habe einen höheren Schlafdruck. Das bedeutet, der Schlafdruck ist wie so ein leerer innerer Akku, kann man sagen. der ist leer und den wollen wir einfach auffüllen. Und das ist das, was man eben dann auch so als Bettschwere am Abend merkt. Und der innere Akku, der wird hauptsächlich erst einmal in der ersten Nachthälfte auch über den Tiefschlaf aufgeladen. Das bedeutet natürlich jetzt nicht, dass man nicht die zweite Nachthälfte auch noch braucht. Aber der Schlaf in der zweiten Nachthälfte wird ein bisschen anders reguliert. Und zwar ist da so, dass da eher eine ganz geringe Wachheitsförderung von der inneren Uhr da ist. Also die geringe Wachheitsförderung, das, was ich am Anfang auch gesagt habe, ja, die Zelle will einfach nur schlafen. Der ganze Körper will schlafen. Und das ist eben das, was in der zweiten Nachthälfte dann der Schlaf aufrechterhält. Also leerer innerer Akku, höherer Schlafdruck in der ersten Nachthälfte und in der zweiten eben die gering ausprägte Wachheitsförderung. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn die beide Prozesse vielleicht sogar so ein bisschen gegeneinander verschoben sind. Als ich zum Beispiel früh ins Bett gegangen bin und der Schlafdruck zu einem Zeitpunkt schon abgebaut ist, zum Beispiel um 3, aber die Wachheitsförderung von der inneren Uhr ist noch ein bisschen zu hoch, dann verwache ich und tue mich vielleicht ein bisschen schwer auch mit dem Einschlafen. Und wenn ich dann aber ein bisschen warte, dann geht eben auch eine Wachheitsförderung noch weiter zurück und dann kann ich einschlafen. Und übrigens, viele Menschen erleben auch am Tag etwas Ähnliches, nämlich mit dem Mittagstief. Auch das Mittagstief ist etwas, dass sie eben die beiden Prozesse, Schlafdruck und Wachheitsförderung, ein bisschen gegeneinander verschoben, was eben dazu führt, dass ich mich gern so nach dem Mittag ein bisschen müde fühle. Und wenn ich dann aber abwarte, dann fährt mein Körper aber auch an, mehr Wachheit wieder zu fördern und pusht mich aus dem Tief einfach auch raus. Und genau so ist es eigentlich in der Nacht nur umgekehrt.
Wie bereitet sich jetzt eigentlich eine Schlafforscherin auf so ein Spiel vor Nazi mitten in der Nacht vor?
Ich werde morgen einfach ein bisschen ausschlafen, schauen, dass ich meine Energiereserven schon mal gut auffülle, vielleicht noch ein Powernap am Nachmittag morgen machen. Und dann, wenn ich mich morgen am Abend müde fühle, dann gehe ich schlafen und dann stelle ich mir den Wecker und versuche einfach auch in dieser Nacht noch das Maximum rauszuholen. Und dann schaue ich mal, wie es mir am Sonntag am Morgen geht, ob ich mich noch mal anlege für 1-2 Stündchen oder ob ich vielleicht einfach mit dem Powernap am Nachmittag arbeite. Vielleicht gehe ich in die Body am Sonntag. Das Tageslicht hilft einfach auch, wach zu machen. Und wenn man dann noch die Aktivität ein bisschen hat, kann gehen schwimmen, dann ist das sicher auch sinnvoll. Und dann freue ich mich einfach darauf, dass ich am Sonntag am Oben kann gut einschlafen und ein bisschen Schlaf nachholen.
Was ja auch für ein gutes Gefühl sorgt, ist ja dann das Resultat. Was tippen Sie?
Oh, 2-1.
Für die Schweiz nicht mehr.
Für die Schweiz natürlich.
Sehr, sehr gut. Frau Blume, danke Ihnen vielmals für das spannende Gespräch und das Mitwirken im Durchblick.
Sehr gern.
Wenn dir die Folge gefallen hat und du noch mehr von uns hören willst, dann abonniere uns doch auf Spotify, Apple oder überall dort, wo du deine Podcasts hörst. Dann verpasst du sicher keine neue Folge mehr. Mein Name ist Fabio Schmidt. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.